Ich schaue jetzt mal zu euch Ihnen herunter ins Publikum, ob da eine Frage schon unter den Nägeln oder auf der Zunge. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mal, bitteschön. Wenn Sie sich kurz vielleicht vorstellen möchten oder die Organisation, für die Sie da sind, und dann die Frage direkt an eine Person adressieren, dass wir wissen, wer gemeint ist.
Also es wird eine allgemeine Frage, leider. Mhm. Ja. Norbert Erlach, gelernter Architekt und Stadtplaner. Ich beschäftige mich mit Gesundheit in der Stadt und mit besonderen Aufgabenstellungen, sagen wir so. Nach diesem Beitrag aus Brasilien frage ich mich natürlich schon, wann kommt die Kollegin aus Brasilien, die ja in Wien sich gut auskennt, wann kommt sie her und präsentiert endlich der Wiener Stadtregierung all diese Ideen, die da hier umgesetzt werden müssen. Ich weiß schon, das große Problem dabei ist, dass in Brasilien wahrscheinlich der Altersdurchschnitt etwas jünger ist als in Wien und dementsprechend haben die eine Zukunft und wollen auch noch etwas für sich neu bewegen. Wir haben das mitteleuropäische Problem des Beamten- und Pensionistentums, wo alle nur noch verteidigen, dass sie nichts ändern wollen. Weil die Fragestellung ist, mit welchen Menschen kann ich Veränderung erzeugen und wer sind die Leuchtfiguren, die vorangehen und eine Begeisterung in der jüngeren Gesellschaft auslösen. Dass es bei der älteren Gesellschaft nicht mehr funktioniert, ich gehöre auch zu den Alten, ja. Aber ich habe das Glück, dass ich an Unis arbeiten durfte und mit vielen jungen Menschen zu tun hatte. Und das hält ein wenig jung oder ein bisschen jünger. Und deswegen erlaube ich mir da ein bisschen diese provokative Frage. Die Stadt Wien könnte vieles von dem sofort umsetzen, wenn sie wollte, wenn sie nicht in eigenartigen Rahmenbedingungen sich bewegt und nicht bereit ist, sozusagen die Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Das könnte man jetzt lang drüber reden.
Ja, man könnte lang drüber reden, Sie haben recht,
aber es ist
nicht ganz der richtige Rahmen, weil wir sind die entwicklungspolitische Fachtagung und natürlich ist quasi die Stadt Wien die Organisation, die das ausrichtet, aber es sind jetzt nicht hier die Personen, die quasi für die Stadtentwicklung Wien zur Verfügung
sind. Klar,
aber wenn Sie eine entwicklungspolitische Frage haben, dann würde ich Sie gern bitten, die zu stellen und vielleicht an Herrn Sir Banerji, Sie haben von einem Projekt erzählt, in dem viele junge Leute aktiv dabei waren, ob Sie da vielleicht näher drauf eingehen möchten, weil das knüpft an Ihr Kommentar an.
Aber alle hier Anwesenden haben ja sehr wohl etwas Strategisches beigebracht und dementsprechend ist das, glaube ich, schon als Frage erlaubt.
Also die naheliegendste Antwort, die wir jetzt hier, glaube ich, bieten können, wäre eben das Beispiel, das Sie in Ihrer Präsentation gebracht haben, weil wir jetzt keinen Vertreter, keine Vertreterin der Stadt Wien da haben. Aber Ihr Punkt ist angekommen.
Auf Deutsch? Oder?
Ja, gern auf Deutsch.
Ja, ich habe das auch in meiner Präsentation kurz erwähnt. Die Demografie spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle in diesem ganzen Diskurs. Länder, die, also Revolutionen passiert ungefähr in diesem Alter, etwa zwischen 18 und 22, 23. Das sind die Menschen, die wollen wirklich Veränderung haben. Je älter wir werden, umso träger werden wir. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Und demografisch sind einfach die jüngeren Menschen in Afrika und in Asien. Und da sehen wir jetzt auch meine letzte Begegnung mit indischen Startups. Es war wirklich beeindruckend zu sehen, was für ein anderes Denken sie haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, wie denken jetzt junge Menschen? Ich glaube, wir verstehen ganz junge Menschen gar nicht. Und sie sind aber die Zukunft der Welt. Und da brauchen wir ein viel granulierteres Verständnis von wie junge Menschen denken, wie sie den Planeten sehen, wie sie sich einbringen wollen in die Entwicklung. Eine sehr, sehr relevante Frage, würde ich sagen. Aber das ist einmal mein Comment dazu.
Dankeschön. Ich habe jetzt gerade gehört, die Sarah Habersack muss in 15 Minuten uns leider verlassen. Wenn es eine Frage an Sie gibt, dann würden wir die jetzt vorziehen. Oder ein Kommentar zur Sarah. Ansonsten, Sarah, würde ich dich vielleicht bitten, solange du noch bei uns bist, dass du vielleicht noch so, wie du genannt hast, die Städte, die gratis öffentlichen Verkehr haben oder grüne Infrastruktur, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Beispiele aus Brasilien erzählen.
Ja, und vielleicht auch noch mal ganz kurz die Frage, ich sehe leider niemanden, ne? Ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm, deswegen aber die Frage von dem Herrn, also ich denke mir, Entwicklungspolitik aus meiner Sicht ist ja auch im besten der Fälle keine Einbahnstraße, ne, sondern ein gegenseitiges Lernen. Und ich denke mir, das ist auch etwas, diese Diskussion habe ich auch viel im Rahmen mit den Kollegen aus Deutschland, auch, dass es ein gegenseitiges Lernen sein kann. Brasilien ist besonders auch, was den digitalen Wandel betrifft, um einiges weiter als viele europäische Länder und einfach auch, abgesehen von dem Altersunterschied, die Dringlichkeit von gewissen Fragen, die sich aber auf kurz oder lang auch in europäischen Städten stellen wird. Also ich denke mir, auch in der Entwicklungspolitik ist es wichtig, ein bisschen wegzugehen von dieser Idee, okay, die Intervention findet dann in Afrika, Lateinamerika oder Asien statt, ne, und da wird dann Expertise und Erfahrung auch aus dem europäischen Raum eingebracht, sondern wirklich zu schauen, wie können wir so ein gegenseitiges Lernen auch facilitieren. Und auch die Überzeugung, hier ist nicht einfach. Also besonders naturbasierte Lösungen ist schwierig. Es gibt eine starke Lobby, natürlich eine Zementlobby, eine Autolobby, eine Lobby von verschiedenen Unternehmen. Ne? Also außerdem sind natürlich auch viele von diesen naturbasierten Lösungen nicht so großflächig anwendbar wie die traditionelle Infrastruktur. Das Gute daran, und das ist so ein bisschen, wir basteln uns ja auch unsere Argumentationen zusammen, wie überzeugen wir Bürgermeister, wie überzeugen wir gewisse, also die Stadträte von gewissen Themen. Und da ist es schon wichtig zu schauen, zum Beispiel, also was sind denn naturbasierte Lösungen überhaupt? Bei vielen, also viele vielleicht können damit nicht ganz viel anfangen, aber ich denke mir, das Klassische, was viele schon gehört haben, sind grüne Dächer. Ne? Aber da gibt es viel, wir arbeiten hier viel, also in der Stadt von Salvador, in der Stadt von Campinas, die liegt in der Nähe von São Paulo, in der Stadt von Rio de Janeiro, von Fortaleza im Nordosten von Brasilien, mit zum Beispiel Regengärten. Das heißt, im Grunde genommen, eines der Ziele von naturbasierten Lösungen ist die Aufnahmefähigkeit der Böden von Wasser zu verbessern und so mehr Wasser wieder in den natürlichen Wasserzyklus zurückzuführen. Und dadurch, dass wir hier von heftigen Überschwemmungen betroffen sind, 80% der städtischen Bevölkerung in Brasilien lebt in Küstenregionen. Das heißt, es ist eine hohe Dringlichkeit und wie verkauft man diese Lösungen? Diese Lösungen verkauft man insofern, dass wir sie immer, das sind die Lösungen ohne Reue. Das heißt, wenn man das irgendwie falsch macht, dann passiert da nicht viel, außer dass das Wasser nicht so gut durchfließt, wie man das gerne hätte. Ne? Aber es führt jetzt nicht zu irgendwelchen negativen Auswirkungen und es sind relativ kostengünstige Lösungen. Das heißt, wir haben gefunden, dass es besonders, ich habe jetzt eher große Städte genannt, aber besonders für mittelgroße Städte ist das von hohem Interesse, die oft nicht kreditfähig sind und auch keine Möglichkeit haben, auf große internationale Klimafinanzierungen zuzugreifen. Das heißt, das ist wirklich, da muss man sich wirklich überlegen, man muss ökonomische Argumente bringen, man muss pragmatische Argumente bringen. Also da funktioniert das auch hier nicht so, weil es so einen hohen Innovationsgeist gibt. Den gibt es in vielen Bereichen, aber da ist es auch wichtig, dass sich das rechnet. Und dass es mittlerweile bis zu einem gewissen Grad zu einem Statussymbol wird, von Städten zu zeigen, dass sie sich fürs Klima engagieren, dass sie in Grünräume investieren. Also ich habe das gemerkt, da gibt es eine starke Wende über die letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Habe ich auch in Indien gemerkt, aber jetzt auch in Brasilien. Und auch so zum öffentlichen Verkehr. Interessanterweise ist das auch ein Mittel eher für mittelgroße Städte, weil oft sind die großen Städte, die Verkehrssysteme zu komplex. Aber das ist eine Investition, also da geht es sehr stark darum, wie versteht man öffentlichen Verkehr. Ne? Ist das ein Menschenrecht, das ist ein bisschen wie mit dem Wohnungsbau, ne? Ist das ein Menschenrecht, ist das eine Serviceleistung, ist das eine Commodity, ist das ein Marktgut? Und da denke ich mir, dass besonders das ist besonders auf lokaler Ebene über die lange Tradition auch das partizipative Budget in Brasilien, der sozialen Bewegungen, da sehr viel Einfluss dazu gab, dass das dann möglich war. Aber es ist auch, ich meine, in Brasilien gibt es über 5000 Städte und 43 haben kostenfreien Verkehr. Also es ist auch leider noch kein Mehrheitsprogramm.
Okay, danke Sarah für die weiteren Einblicke. Ich habe heute im Laufe des Nachmittags sehr viel von sozialer Partizipation gehört und sozialen Bewegungen. Ja, eigentlich in fast allen Beiträgen wurden sie genannt. Ich würde gerne euch am Podium fragen, was sind denn so die Zutaten, dass das gelingen kann? Was braucht es, um einen Partizipationsprozess erfolgreich zu machen? Möchten Sie?
I can answer that.
Yes, just one second for the mic. Ah, there's another one. Okay, dann lasse ich das bei euch.
I think that investing in building up local civil society is the best investment you can make. And too often people want the product but not willing to invest in the process to get to that product. And what we find is that there was a time when the Caesar Alliance spent so much time building capacity of cities. So the cities had the capacity, but the communities they were engaging with didn't have the capacity. Mm-hmm. And so you really need to have a situation, even if you don't have resource, at least both sides have the capacity to engage and to seek win-win solutions. So a prerequisite of a civil society is a recognition by the populace that if they wait any longer, nothing's going to get better, and that government will never resolve their problems, and that they then have to get on with it themselves. Mm. And let me just give you an illustration. So I was a senior civil servant in the city of Durban in South Africa. And communities would come to my office every day, and they would knock on the door, and they would say, "We are very poor, we don't have this, we don't have that, please help us." You know, and I would look at them and think, well, how can I help you? Because you poor, they poor, everyone's poor. You know, how do I get around making you the priority? Until one day, there was a knock on the door, and this community said, "We have saved up this money, this is our plan. We want to partner with you to implement this plan." And suddenly the whole discourse changes. Suddenly the whole understanding between the state and the populace becomes clearer. And I think that is where we want to get to. We want to get to a situation where it's not the role of the state to provide, in those circumstances where the state can't, I'm talking about, but rather where the state plays the enabling environment for the people to get on with it, to provide the licenses, the permissions, and whatever, so you no longer go into informality, but formality, but it's being driven by the people themselves.
Danke. Also das war quasi ein Plädoyer für Investment in die Zivilgesellschaft und für lebendige Partnerschaften. Herr Banerjee, ich habe Sie heftig nicken gesehen. Möchten Sie ergänzen?
Should I speak in English? Or?
Nein, gern Deutsch.
Deutsch, ja. Hier in diesem Rahmen, also das, als Antwort auf Ihre oder als Comment, hier in diesem Raum, vor 3 Jahren, gab es auch eine EZA-Tagung und da gab es eine Dame, leider habe ich den Namen vergessen, aus Nairobi, und sie hat von einem sehr, sehr ähnlichen Projekt erzählt in Nairobi, wo Menschen in den Informal Settlements sich gemappt haben, ein bisschen Geld gesammelt haben. Also wenn es jetzt, also das ist Kibera, das sind die größten Slums Asiens, Afrikas. Und wenn jeder einen Euro in den Topf wirft, gibt es ziemlich viel Geld. Also sie hatten Geld, sie hatten exzellente Daten von sich selbst. Und dann sind sie zur Stadtregierung gegangen und haben gesagt, you know, we want to do something with you. Und genau, es ist wunderbar passiert. Und sie ist dann nach Mumbai gereist mit einer Delegation, mit einer staatlichen Vertretung von Nairobi und von Mumbai zu lernen, Slum Dwellers Association. Sie hat mir damals Kontakte gegeben und ich habe dann mit meinen Studierenden dann in Mumbai diese Personen besucht. Mhm. Das heißt, dieses Wissensnetzwerk ist sehr, sehr groß. Es gibt einen enormen Knowledge-Austausch zwischen vielen Städten der Welt. Und ich möchte das sehr, sehr bestätigen. Also in den letzten 20 Jahren, diese Erfolgsgeschichten, die es weltweit gesammelt haben, es muss die irgendwo muss es einen Spark geben. Es muss irgendwie eine Energie geben. Das kann teilweise vom Staat kommen, aber meistens kommt das von der Zivilgesellschaft. Und dann gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Staat. Also die Stadt ist ein politisches Artefakt, wo es die Dynamik ist. In den Nischen gibt es Innovationen, irgendwelche Menschen machen irgendetwas. Und dann gibt es eine Negotiation mit dem Staat, mit dem Regime. Und wie diese Dynamik abläuft, also wenn wir diese Dynamik jetzt unterstützen, dann gibt es wirklich große Innovation. Sonst gibt es keine. Wenn es nur Nischen gibt, dann gibt es nichts. Es muss irgendwie ein Regime geben, das unterstützt. Mhm. Und dann kann wirklich, then magic can actually happen. Mhm.
Danke. Karin, willst du da auch noch ergänzen?
Vielleicht würde ich da einen Aspekt ergänzen. Also ich stimme dem eh auch total zu. Ich glaube, es ist auch eine Frage, ob sich Zivilgesellschaft engagieren kann und eine Frage von demokratischen Strukturen, ob man sich engagieren darf, ob man protestieren darf, ob sozusagen etwas nützt, ob man dann verfolgt wird. Also in vielen Ländern kann man sich auch gar nicht engagieren und protestieren gegen irgendwelche großen Projekte, wenn man dann Probleme bekommt. Also sozusagen auch die Frage von, welche politische Kultur gibt es überhaupt. Und ich habe sozusagen eben, also wenn ich jetzt nochmal auf dieses Projekt im Vergleich mit Pune in Indien und Amman in Jordanien, gibt es in Pune eine ganz, ganz aktive Zivilgesellschaft, die sich ganz stark einsetzt für bestimmte Reformprojekte und auch einiges durchsetzt. Vieles ist aber auch dann von wirtschaftlichen Interessen getrieben und da nützt es nichts, wenn die Zivilgesellschaft protestiert sozusagen. Also zum Beispiel irgendwelche Riverfront Development Projekte, wo dann einfach Luxushochhäuser gebaut werden, da bringt es dann nichts, weil da sind die ökonomischen Interessen zu stark dahinter. Aber trotzdem die Kultur einfach zu protestieren und auch miteinander zu reden, ist da ganz, ganz stark. Und haben wir auch durch die Zivilgesellschaft zum Beispiel Zugang bekommen zu wichtigen Ministerien, die dann mit uns dahin spaziert sind und gesagt haben, okay, redet bitte mit denen. Also, und in Jordanien, im Umgekehrten, Jordanien ist keine Demokratie, da gibt es einen König. Und da gibt es zwar auch eine Zivilgesellschaft, aber das ist immer eine Stiftung von irgendeinem Prinzen. Und da ist halt so, dass die Leute sagen, wenn in den Workshops auch der König soll, die Regierung soll. Also da gibt es viel weniger Eigeninitiative, weil sie wissen, es nützt eh nichts sozusagen. Also die Frage ist, darf man sich engagieren? Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, international Zivilgesellschaft zu schützen, damit man sich überhaupt engagieren darf. Und es muss auch was bringen. Das heißt, dass einfach die Kultur gibt, dass man gehört wird und dass dieses Engagement auch etwas bringt. Das würde ich nur ergänzen.
Und Hannes, die World Blind Union, is a civil society organization, so maybe you want to add on your perspective.
Yeah, no, for sure. Thank you so much.